Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk-Folge. Heute Abend wieder aus der Kategorie der Spiele. Genauer gesagt, wir unterteilen das Ganze ja in Review- und News-Folgen. News-Folgen Anfangsmonate, Reviews-Folgen Mitte des Monats. Wie ihr sicherlich wisst, befindet ihr euch aktuell mitten vom Monat, circa, wenn ihr auch immer ihre Folge hört. Und da kommt die Review-Folge. Dazu habe ich eingeladen unter anderem den Jan.
Ja, hallo, freut mich wieder hier zu sein und wieder über das Schönste der Welt, nämlich die Videospiele an sich zu reden, zumindest in unseren Rubriken für mich das Schönste. Ja, insofern, lieber Martin, lass uns loslegen. Wir haben einige Themen dieses Monat. Es sind sehr viele Spiele erschienen, teilweise angekündigt, teilweise gibt es auch den einen oder anderen Überraschungshit. Wird ein sehr umfangreicher Monat, was Spiele betrifft und ja, bin sehr gespannt.
Stürzen wir uns drauf los, genau. Wir haben, oder besser gesagt, wir gehen gleich ein auf ein Ding, was viele beschäftigt, weil wenn man Spiele spielt, dann heißt das, dass man auch immer wieder solche kaufen kann zwischendurch, je nachdem, ob Mobile oder die größeren Konsolen, gibt's solche auch kostenlos angeboten. Ein Angebot, was beide Großen machen zumindest. Bei Nintendo bin ich mir nicht ganz sicher.
Nein.
Nicht, genau. Eben, PlayStation nennt sich das PS Plus. Bei Xbox ist es im Live Gold. Also wenn man das Abo da sich angeeignet hat, bekommt man pro Monat eine gewisse Anzahl Spiele kostenlos. Und die möchten wir ganz kurz anteasern, was das in diesem Monat damit drin gewesen ist. Jan, was war das? PlayStation beginnen wir, glaube ich, oder?
Genau, nur ganz kurze Erklärung noch vorher. Da kamen das letzte Mal zwei Fragen von Hörern, die meinten, es ist schön, dass ihr über EA Access redet, wo halt neue Gratisspiele dazukommen, aber das, was die Nutzer wirklich verwenden, ist halt PS Plus und Xbox Live Gold. Das braucht man einerseits für Multiplayer-Spiele sowieso, kosten beide so 50, 60 Euro, aber eben andererseits gibt es auch Gratistitel. Wir starten mit denen von PlayStation Live.
Also die 50, 60, die sind pro Jahr.
Pro Jahr, ja.
Gut.
Ja. PlayStation Live war jetzt falsch, PlayStation Plus, das war jetzt ein Mix. Es sind dieses Monat 6 Spiele. Die komplette Liste der Spiele hier, wie auch auf der Xbox, findet ihr in unseren Shownotes. Auf 2 möchte ich ganz kurz eingehen. Das eine ist Gun Home, das ist für die PS4, das ist so ein netter kleiner Plattformer, eine Indie-Entwicklung, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Das zweite, ein sehr bekanntes Spiel, ist God of War, Chains of Olympus. Ein sehr brutales Spiel, zugegeben, allerdings auch ein sehr gutes Spiel, technisch sehr gut umgesetzt, gibt es leider nur auf der PSP und auf der PS Vita diesen Monat. Aber immerhin, für alle, die eine mobile Konsole noch haben, sollen angeblich auch einige, auch unsere Hörer sein, dort könnt ihr dann zumindest auch God of War spielen.
Auf jeden Fall. Für all diejenigen, die nicht wissen, wo unsere Shownotes beheimatet sind, www.geektalk.ch. Da auf der Webseite zu der entsprechenden Folge heute findet ihr das Ganze schön aufgelistet und dann wisst ihr auch, was da mit drin ist und was ihr euch zukünftig oder besser gesagt jetzt noch runterladen könnt, müsst, solltet, wie auch immer ihr dann möchtet. Wir gehen über zu Xbox, Xbox Live Gold.
Ja, die macht das dieses Monat wieder das bessere Angebot. Gibt es im Moment eine sehr starke Kritik Richtung Sony, dass das Angebot eher schwächer wird. Ich sehe es persönlich auch so. Xbox hat ein sehr starkes Line-up. Da gibt es einerseits den sehr beliebten Goat-Simulator. Da simuliert sie das Leben einer Ziege. Sehr trashiges, sehr lustiges Spiel allerdings. Für die, die es mögen, gibt es auch auf iOS und Co. Und eben halt auch auf der Xbox One jetzt für dieses Monat kostenlos, wenn ihr Games with Gold-Kunde oder halt Xbox Live Gold-Kunde seid. Auf der anderen Seite gibt es The Crew, das ist ein wirklich sehr gelungenes Autorennspiel. Und Xbox Enemy Unknown gibt es auch noch dazu. Das ist eigentlich für die 360, aber dank Abwärtskompatibilität läuft es dann auch auf der Xbox One. Das ist eben der Vorgänger dieses Alien-Spiels, was wir jetzt hatten mit XCOM 2, das es ja nur am PC gibt. Den Vorgänger gab es auf Konsolen und gibt es jetzt eben gratis.
Wie gesagt, die vollständige Liste www.geektalk.ch zum Nachlesen. Lass uns doch wissen, welche Games, das ihr euch geholt habt. Kommentar in der Folge oder Facebook, DM, Twitter, wo auch immer. Wir freuen uns auf eure Feedbacks dazu. Wir kommen über in den Bereich der Spiele-Reviews, der PCs und Konsolenspiele. Beginnen tun wir mit etwas, was auf die Wii U gehört. Star Fox Zero.
Genau, ganz lang erwarteter Titel. Es ist eine sehr erfolgreiche Reihe, wurde 1993 begonnen. 2014 auf der E3 wurde dann endlich von Miyamoto persönlich die Fortsetzung auf der Wii U angekündigt. Jetzt eben 2 Jahre später, weil E3-Zeit ist ja bald wieder, kam sie auch endlich, man hat sehr stark darauf gewartet. Wurde entwickelt von Platinum Games, also eigentlich eine Kombination, wo man normalerweise sagen muss, passt, das ist geritzt, das wird eine gute Sache. Storytechnisch schlüpfen wir wieder in die Rolle des Fuchses, der namensgebend ist, der heißt Pepper, führen unsere Truppe wieder zusammen und kämpfen gegen den bösen Andros, also so typisch stereotype Geschichte. Ich habe mich sehr, sehr gefreut auf dieses Spiel und ich muss gestehen, ich wurde leider sehr, sehr, sehr enttäuscht. Die Steuerung ist extrem schwierig. Diese Wii U-Steuerung ist oft sehr schwierig. Auf der einen Seite haben wir dieses Gamepad in der Hand, dieses große, schwere, das ich sehr selten verwende, muss ich gestehen, weil es mir nicht wirklich gefällt, weil es mir zu schwer ist. Ich spiele meistens mit einem Pro-Controller, stelle das Gamepad vor mich, das geht in dem Spiel insofern nicht. Ich muss dieses Gamepad verwenden, so tatsächlich zum Steuern mit diesen beiden Daumentasten quasi. Auf der anderen Seite hat es aber auch so Motion-Controller-Dinge drin, das heißt, ich muss auch dieses Gamepad durch den Raum bewegen, was gerade angesichts des Gewichts schwer ist. Und diese duale Lösung, dass ich jetzt irgendwie Daumen verwenden muss und dann auch noch das Pad bewegen muss, ist mir persönlich zu viel. Zusätzlich ist auch die Ansicht getrennt. Das heißt, ich sehe auf dem Fernseher quasi das Raumschiff von hinten. Und wenn ich dann genau zielen mag, muss ich über das Gamepad schauen, weil da habe ich dann die Cockpit-Perspektive. Das, während ich es gerade irgendwie durch den Raum quasi bewegen muss, muss ich dann mit dem Kopf noch dem hinterhergehen. Sehr schwierig, also sehr komplex, sehr nervig.
Ich muss sagen, ich hatte zum Beginn Mühe mit dem Gamepad, als ich selber nicht hatte, weil ich einfach dachte, es ist viel zu groß, viel zu schwer und wie du vorher angekündigt hast. Die Spiele, die ich aber habe, spiele ich gerne mit dem, weil eben auch vor allem die Möglichkeiten, wo du teilweise reinpusten musst oder eben so Bewegungen, also gyroskopmäßig dann durch das Ganze, wie sagen wir, Bewegungssensoren, die da aktiviert werden, macht mir richtig Spaß. Und ich spiele auch auf dem Sofa, meistens also halb liegend, weil ich so ein tiefes Sofa habe. Und da geht es relativ gut mit diesem Touchpad.
Ja, es steht und fällt halt wirklich mit der Umsetzung für mich. Ich habe sehr, sehr viele Nintendo-Spiele gesehen, wo es wirklich gut umgesetzt ist. Da ist es halt echt schlecht, weil du willst jetzt irgendwie eine Fassrolle nach links fliegen, musstest dein Gamepad irgendwie in der Hand einmal 180 Grad drehen nach links, willst aber während dieser Fassrolle, Profi wie du bist, vielleicht auch noch schießen. Das heißt, du brauchst aber eigentlich auch das Display, das du sehen musst. Das reißt du aber gerade wiederum auf der anderen Seite herum und dementsprechend tust du dir mit Schießen und Zielen halt entsprechend schwer, weil ja dieses eben Detail-Display auch auf deinem Gamepad drauf ist. Sie haben einfach zu viel auf dieses Pad gepackt und zu viel Sachen vermischt.
Ja, wie du sagst, ich habe auch das ein oder andere Spiel, wo es dann eben völlig, oder wo ich dann enttäuscht war, weil es eben kaum was davon unterstützt war.
Das habe ich auch oft, ja.
Von dem her. Gibt es sonst noch was zu Star Fox Zero zu sagen?
Ja, grafisch ist es leider auch nicht das Gelbe vom Ei. Da gibt es eindeutig bessere Umsetzungen. Spielzeittechnisch ist es leider auch zu kurz. Das bringt mich zum gleichen objektiven wie subjektiven Eindruck. Habe ich schon angekündigt, ich werde mir beide quasi bringen. In dem Fall sind sie sehr identisch. Auch die große Fachpresse und Metacritic sind nicht sehr zufrieden mit dem Spiel. Persönlich enttäuscht mich sehr stark, weil ich diese Reihe einfach extrem liebe und das einfach wirklich schon seit, ich würde mal fast sagen, seit Release sogar schon Spiel. Das ist eindeutig keiner der besseren Teile. Ich hätte mir mehr erwartet, jetzt endlich was auf die Wii U kommt. Schade. Für Fans, ja, greift trotzdem zu, es ist Star Fox. Seid euch aber gewahr, es ist ein bisschen schwierig von der Steuerung her, einerseits, andererseits, es ist technisch nicht der Top-Titel, den wir erhofft hatten.
Vor allem, da man ja so, wie du an der Einleitung gesagt hast, so lange darauf gewartet hat, auf den Titel.
Ja, ganz genau.
Ein Titel, der überrascht hat, kommt exklusiv auf der PlayStation 4. Der Andreas hat das Spiel bei uns schon länger und du natürlich auch, aber er schreibt ja einen Artikel für den Poughkeepsie-Blog schlussendlich dazu und er ist unglaublich begeistert davon. Er hat mir da ein paar Anekdoten davon erzählt, um jetzt dir ein bisschen was von der Begeisterung von habt wegzunehmen. Also ich weiß, er hat über 150 Fotos gemacht. Dieser Fotomodus in dem Game soll angeblich extrem gut sein, weil man kann pausieren und dann mit der Kameraposition spielen und Fotos machen. Muss nicht wie in anderen Games, wo man dann halt einfach ja, im richtigen Augenblick draufzielen muss, quasi schnappschussmäßig. Hier kann man richtig gut und gezielt Fotos schießen von einzelnen Situationen. Da war er richtig begeistert und wie ich mitbekommen habe, ohne dem Review vorzugreifen oder allzu fest vorzugreifen wollen, war seine Frau auch extrem angetan. Nicht zum selber Spielen, sondern sie hat hinten dran zugeschaut und ihm Anweisungen gegeben. Aber alles dazu, der Rest kommt dann im Review, weil ich weiß, er hat das Ganze da schön mit eingebaut, die ganzen Stories.
Kann ich beides nur bestätigen. Das Spiel, über das wir jetzt geteasert haben, ist Uncharted 4 Thief's End, eben exklusiv auf der PS4. wie der Name nahelegt, ohne etwas mehr zu spoilern, das ist das Ende dieser Nathan Drake-Saga. Wie das Ende ist, verrate ich euch natürlich nicht. Dass es das Ende ist, sagt ja schon der Titel, darum ist das jetzt kein wirklicher Spoiler. Es ist die erste Umsetzung auf der PS4. Es gab ja schon diese Remastered Collection da voriges Jahr, glaube ich, wo die ersten drei Teile nochmal neu auf die PS4 gebracht wurden, auch so als Einstimmung. Ist eine sehr gute Sache. Rein storytechnisch setzt der Teil nach Teil 3 an, natürlich. Nathan Drake hat da eigentlich ja schon gesagt, er möchte nicht mehr und hat sich zur Ruhe gesetzt und lebt ein sehr einfaches Leben zurückgezogen mit seiner Frau. Wir kriegen während dieser Einführungssequenz nochmal wieder Rückblicke auf seine Kindheit, was sehr nett ist, weil wir einfach viel mehr über den Charakter erfahren. Also sie nehmen auch Storytelling sehr hoch, was ich sehr schön finde. Dann kommt sein totgeglaubter Bruder Sam zurück und bittet ihm für ihm zu helfen bei der Jagd auf einen Piratenschatz. Wieder sehr klischeehaft, aber ja, so ist es nun mal. Allein, dass dieser Sam wieder zurückkehrt, mit dem wir irgendwie nicht so ganz gerechnet haben, auch das ist jetzt kein großer Spoiler, das passiert jetzt gleich am Anfang. Ja. Nette Sache, nette Story. Technisch ist es extrem sauber umgesetzt und hat wahnsinnig viele Features, ist extrem voll mit Animationen, lässt sich wirklich gut steuern, auch wenn es am ersten Tag einen riesen Day-One-Patch schon wieder mal gab. Fakt ist, technisch ist es momentan sicherlich eines der besten Spiele. Es ist wesentlich offener gestaltet als früher, ihr habt wesentlich mehr Handlungsspielräume und fühlt euch weniger geführt an, das finde ich auch sehr gut. Es ist wie immer ein sehr, sehr guter Mittelweg so zwischen Abenteuer, Rätsel und Stealth-Shooter beziehungsweise Deckungsshooter. Technisch und rein objektiv betrachtet ein sensationelles Spiel, muss man wirklich sagen. Privatmeinung von mir, mir gefällt es nicht. Das liegt aber einfach an der Art des Spiels. Ich werde mit diesen Spielen nie warm. Ich mag keine guten Mittelwege. Ich mag lieber Spiele, die eine Disziplin machen und die dafür dann richtig. Ich mag diese permanenten Wechsel nicht. Mir geht das zum Beispiel mit Tomb Raider, was so ziemlich auch in diese Richtung geht, genauso. Rein objektiv muss ich aber sagen, es ist definitiv eines der besten Spiele aus dem Genre, wahrscheinlich das Beste. Und wahrscheinlich hat es auch
so wie es ausschaut, auch ein Jahresspiel, oder? Und so wie es ausschaut, wahrscheinlich auch ein Jahresspiel, also das Spiel des Jahres irgendwie. Oder einen Anwärter dafür.
Ganz genau, das wollte ich gerade sagen. Also rein von der technischen Umsetzung her würde ich sogar für einen Anwärter auf Spiel des Jahres halten. Ja. Nicht nur in dem Genre, sondern generell. Es ist wirklich ein sensationelles Spiel. Für Fans des Genres sofort zugreifen, ihr könnt nichts falsch machen. Für alle anderen vielleicht mal zuerst bei dieser Collection zugreifen, dann kriegt ihr auch mal die Vorgeschichte schön mit und könnt euch auf das eingrooven. Die ist auch relativ günstig, wenn euch das gefällt, kauft euch den vierten Teil, ansonsten bekommt ihr sehr viel Inhalt für relativ wenig Geld momentan mit dieser Collection davor.
Für all diejenigen, die uns jetzt hören, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist dann auch das Review schon online. Der Link dazu ist wie immer bei uns in den Shownotes auf www.geektalk.ch. Wir gehen von Shooter zu Shooter vor, Warsen. Ich hab's schon wieder verpasst. Jetzt wird's ein Multiplayer-Ego-Shooter. Overwatch.
Genau, ein groß angekündigter, groß erwarteter Titel von den großen und sehr erfolgreichen Studio Blizzard, unter anderem bekannt für Diablo, StarCraft und Warcraft. Overwatch ist jetzt auch das vierte Universum quasi von denen. Also sie haben eben drei künstliche Universen geschaffen, nämlich die drei genannten. Overwatch ist jetzt das vierte, das spielt nicht in einem der bestehenden Universen quasi. Ein reiner Online-Shooter. Es werden immer Matches mit 6 gegen 6 Leuten gespielt. 21 verschiedene Helden gibt es zum Start. Es werden immer mehr werden. Jeder von denen hat eine eigene Geschichte und jeder hat auch eine eigene Klasse. Die ist halt offensiv, defensiv, Tank oder Supporter. Ja, es gab einen großen Marketing-Hype um dieses Spiel im Vorhinein. Blizzard hat auf der ganzen Welt teilweise sehr, sehr große Statuen der Charaktere verteilt. Es gab auch große Skandale, weil ja, in manchen Werbungen Posen von manchen Charakteren den Leuten nicht gefallen haben. Da gab es dann eine gar nicht so wenig bekleidete Dame, die irgendwie dann den Hintern in die Kamera gehalten hat, so als Siegespose. Das fand dann wieder gleich einen großen Marketingabbruch und wurde groß irgendwie kritisiert, Dinge, die mir egal sind. Hat allerdings zumindest auch eine andere Industrie beflügelt, ein bisschen Filmchen in diese Richtung zu machen. Ich sag mal der FSK-18-Industrie. Dagegen geht Blizzard gerade auch sehr, sehr fest vor. Es ist ein sehr lustiges Thema, was sich da rundherum alles bewegt. Um zum Spiel zurückzukommen, auch dieses Spiel ist wirklich tatsächlich sehr, sehr gut gelungen. Sie geben sich extrem viel Mühe, sie entwickeln da sehr, sehr viel weiter. Zuerst hätte das ein Free-to-Play-Spiel werden sollen, ähnlich wie Hearthstone, auf das wir heute auch noch zu reden kommen, oder Heroes of the Storm. Die haben sich jetzt doch dazu entschieden, einen Vollpreistitel zu bringen, was insofern recht angenehm ist, dass das ganze Mikro-Transaction-Zeug mehr oder minder wegfällt. Man kann zwar Dinge kaufen, muss aber nicht. Ich mag dieses Setting von dem Spiel, einerseits die Welt, in der das Ganze spielt, andererseits auch, dass wirklich jeder von diesen Charakteren eine eigene Geschichte hat und das eigentlich sehr, sehr stark ausgebaut ist, obwohl man es nicht müsste. Ja.
Wo waren wir gerade? Ich habe gerade das Hinternfoto gefunden in der Bildersuche.
Bei Overwatch, ja.
Passt, passt. Der nächste Titel, den wir haben, mal kurz den Browser wegklicken, Doom, ein Titel, den es auf allen Plattformen gibt, also sprich PC, PlayStation und Xbox One. Testbericht ist auch verlinkt. Das ist ein Spielexpress-Titel, den wir auf den Poughkeepsie-Blog gebracht haben.
Ja, es ist sogar ein guter Punkt. Sprechen wir es an. Ich schreibe auch noch für ein zweites Magazin und das schon sehr, sehr lange für den Spielexpress. Wir werden jetzt, ich schreibe dort und da quasi, also beim Poughkeepsie und beim Spielexpress, wir haben uns jetzt dazu entschieden, die Inhalte weitestgehend auf beiden Plattformen von mir zu veröffentlichen. Also es ist mein Artikel, es sind meine Tests, sie wurden unterschiedlich veröffentlicht. In Zukunft werden sie gemeinsam veröffentlicht. Wenn ihr uns hier hört, dies ist ein Podcast von dem Poughkeepsie Network. Ihr könnt aber auch beim Spielexpress mal ab und zu vorbeischauen, jetzt nicht um die Tests dort zu lesen, weil das braucht ihr nicht, das könnt ihr jetzt hier, aber um die eine oder andere News zu lesen. Wir berichten dort auch über News mit einem größeren Team. Das heißt, Testberichte gerne auf Poughkeepsie und falls euch News und so mehr interessieren und ihr nicht auf unseren Podcast warten wollt, schaut beim Spielexpress vorbei.
Link dazu natürlich in den Shownotes. Genauso kann man euch auch über Twitter verfolgen und Facebook.
Ja, wenig. Am besten auf die Seite vorbeischauen.
Also, Seite.
Wir kommen zu Doom. Endeffekt ist es der vierte Teil der Reihe. Doom ist natürlich eines der bekanntesten Spiele, das es überhaupt gab. Auch der vierte Teil jetzt wurde von den Machern von Quake auch unter anderem gemacht, von ID Software. Ich tue mir sehr schwer, zu dem Spiel was zu sagen. Doom ist und war immer schon ein extrem brutales Spiel und das hat sich auch nicht geändert. Dazu kann man stehen, wie man will. Fakt ist, es ist Doom, es gehört sich für Doom so und wenn man das mag, dann findet man dort genau das Richtige. Das zu kommentieren und darüber zu reden, ob so viel Gewalt notwendig ist oder nicht, ist eine müßige Diskussion. Es gibt solche Produkte, es gibt solche Produkte. Ich will das fast gar nicht aufmachen. Fakt ist, der vierte Teil ist jetzt endlich der erste Teil auf neuen Konsolen. Ebenfalls wieder sehr brutal. Das Schöne ist, dass das Spiel das auch weiß und das entsprechend ausnutzen kann. Du erwachst auf einem Opferungstisch, würde ich jetzt mal sagen, oder einem Operationstisch. Offensichtlich hättest du geopfert werden sollen, wie auch immer. Auf dem Mars und Dämonen überrennen den Mars. Es gibt kein Tutorial, keine Story, nur nerventreibende Musik und den ersten Angriff der Dämonen, den du mal abwehrst. Die Story wird so ein bisschen nebenbei erzählt, wobei sich das Spiel sogar selbst darüber lustig macht, dass es keine Story hat, weil zum Beispiel steigst du nach 5 Spielminuten in einen Aufzug hinein, dort würdest du eine Audioaufzeichnung eines Wissenschaftlers finden, beginnst die abzuspielen, dann merkst du, dass der Charakter so, naja, und wirft die Aufzeichnung einfach weg, so nach dem Schema, interessiert mich nicht, ich muss hier überleben. Ja. Finde ich sehr witzig, passt einfach gut dazu. Grafisch ist das Spiel wirklich super, es ist eben, wie gesagt, extrem brutal. Soundtrack ist auch super, weil er einfach extrem nerventreibend ist. Was ein bisschen neu ist, sind, dass ich die Waffen zum Beispiel, die ich dort finde, jetzt auch modifizieren kann. Das gibt ein bisschen mehr Spieltiefe als alte Spiele. Was ein bisschen weniger leider drinnen ist, ich weiß nicht, wie ich es besser formulieren kann, sagen wir mal Dunkelheit und Dreck. Das alte Doom war definitiv so ein bisschen dämonischer und hatte mehr so einen dämonischen Anstrich. Das neuere ein bisschen weniger. Es fühlt sich ein bisschen mehr wie Quake an und ein bisschen weniger wie Doom. Nichtsdestotrotz, sensationelles Actionspiel, wirklich gut gelungen. Eben großer Hinweis, es ist sehr brutal. Bitte nur Erwachsene.
Das ist sicherlich ein sehr guter Einwurf. Ab wie vielen Jahren? 18 Jahren nehme ich an, freigegeben.
Bin mir sicher, dass es ein R-Rating hat, ja.
Von Brutal geht's weiter mit Brutal. Ist ein Beitrag, den du geschrieben hast. Auf dem Poughkeepsie-Blog, da musste ich oder haben wir in, wie sagt man so schön, bilateralen Verhandlungen entschlossen, das Video rauszunehmen. Weil eben auch hier sehr brutal.
Ich habe gerade kurz mal nachgeschaut. Doom ist in Deutschland ab 18 USK, aber dafür auch ungeschnitten. Insofern passt. Ist wahrscheinlich wieder mal knapp an der Indizierung und am Verbot vorbeigeschrammt. In Deutschland, Österreich und Schweiz sind nicht ein bisschen liberaler, Gott sei Dank, aber trotzdem, das Spiel ist mit Recht ab 18, sage ich mal. Ja, das andere Spiel ist Shadow of the Beast, ein PS4-exklusives Spiel. Es ist ein Remake eines Spiels, das auf dem Amiga erschienen ist. damals war das grafisch ein sehr bahnbrechendes Spiel, hat komplett neue Maßstäbe gesetzt. Ich sage gleich, jetzt das Remake schafft das nicht, wobei es grafisch auch sehr nett zum Spielen ist. Im Endeffekt schlüpft in die Rolle eines Monsters und bewegt euch in einem Side-Scroller-Titel durch die Level und müsst halt heranstürmende Gegnermassen besiegen. Es ist so ein typischer Combo-Side-Scroller, das heißt, es zählt, wie viele Schläge ihr quasi anbringt, wie viele ihr abwehren könnt. Es spielt sich sehr actionlastig, ist nicht schlecht, hat persönlich für mich nur einfach zu wenig Abwechslung. Das ist auch der objektive und subjektive Eindruck wieder gemeinsam. Was ich wiederum sehr nett finde, für alle, die das alte Spiel kennen, gibt es relativ viel nettes Fanservice. Zum Beispiel treffe ich immer auf Alienrassen, die irgendwie quatschen, die ich aber grundsätzlich nicht verstehe. Ich kann mir dann aber quasi irgendwie per Ingame-Währung, die ich mir spiele und nicht kaufen muss, dann quasi Übersetzungen kaufen. Und dann kann ich auch diese Aliens verstehen, die halt dann sehr lustige Dinge von sich geben. Und ich kann auch das Originalspiel quasi per Ingame-Währung nachkaufen und sehe dann, wie dieses Spiel vor irgendwie über 20 Jahren ausgesehen hat. Ist natürlich eine sehr nette Sache, warum nicht? Es ist kein Vollpreistitel, es kostet ungefähr irgendwie 10, 15 Euro, je nachdem wann und wo. Ich glaube, die UVP waren 15 Euro. Das ist es auf jeden Fall wert, mehr aber definitiv auch nicht. Das ist einfach zu wenig Umfang, zu wenig Abwechslung, aber mal so ein netter Side-Scroll-Prügler für alle, die sowas interessiert.
Kann man getrost zugreifen, meinst du?
Ja, also für das Geld auf jeden Fall, eben, wenn man halt Fan dieses Side-Scroller-Prügel-Genres ist.
Der nächste Spieletitel gibt's, wenn ich es richtig sehe, exklusiv auf PC zu kaufen. Stellaris.
Genau, sorry. Ja. Wie alle Spiele,
was weißt du darüber zu berichten?
Wie alle Spiele von Paradox, die sind zum Beispiel durch Cities XL und Cities Skyline noch sehr bekannt geworden. Ein eher kleines Studio, das es mehr oder minder den Vogel abgeschossen hat, sage ich mal. Die haben mit Stellaris einen sehr, sehr großen Erfolg geliefert, auch finanzieller Erfolg, der größte des Studios bisher, was sie so sagen, obwohl dieses Spiel irgendwie jetzt erst 2-3 Wochen auf dem Markt ist zum Zeitpunkt der Aufnahme. Alle waren sehr überrascht, das Spiel hat wahnsinnig tolle Kritiken bekommen. Wir reden von einem sogenannten 4X-Strategiespiel, das heißt nicht vierfach, sondern diese 4X stehen für Explore, Expand, Exploit und Exterminate, zu Deutsch erkunden, expandieren, ausbeuten und auslöschen. Wir steuern eine ganze Zivilisation, das heißt nicht so wie sonst irgendwie nur, weiß ich, aus einem Charakter oder sonst irgendwas, sondern im Endeffekt sind wir für eine komplette Zivilisation verantwortlich, ähnlich wie zum Beispiel in Civilization, und starten auf unserem eigenen kleinen Planeten mit einer eigenen kleinen Kampf- und Handelsflotte und expandieren quasi dann unsere Zivilisation hinaus in das große, weite All und kontrollieren am Ende dann ganze Galaxien und alles. Natürlich gegen andere Computerspiele. Das Spiel ist sehr hübsch gelöst. Grafisch ist es nicht das allerbeste, aber auch definitiv nicht das allerschlechteste. Es hat sich auch ein paar gute Dinge einfallen lassen, die für diese Genre sehr wichtig sind. Zum Beispiel gibt es dann immer so Zufallsevents, die das ganze Spielbalancing ein bisschen aufrütteln. Diese Spiele, die sehr lange gehen, haben halt oft das Gefühl, dass wenn ein Spieler sehr gut ist, der halt immer stärker wird und die Schwächeren immer schwächer werden und die Kluft immer größer wird. Diese Zufallsevents rütteln das ein bisschen durch und das funktioniert auch ganz gut, ohne dass man das Gefühl hat, so unfair behandelt zu werden. Gameplay und Mechanik funktionieren sehr gut. Was man auch sehr positiv unterstreichen muss, das ist bei den Spielen dieser Entwickler meistens so, sie geben einem die Möglichkeit, das Spiel zu modden, ganz offiziell. Heißt einerseits auf Steam der Steam Workshop, auf der anderen Seite für alle, die das irgendwie anders kaufen, auch so die Möglichkeit, irgendwie Mods einzurichten. Und das, obwohl dieses Spiel extrem umfangreich ist. In solchen Spielen hast du halt oft auch das Problem des Balancings leider. Das heißt irgendwie, ja, mit so viel Inhalt, so vielen verschiedenen Komponenten, die aufeinander prallen können, ist es halt auch sehr schwer. Die Spieler können sich in ganz unterschiedlichen Zeiten quasi schon befinden. Es gibt sehr, sehr viele Einheiten, sehr, sehr viele Forschungen. Immer ein Problem, dass das Balancing von solchen Spielen meistens am Anfang einfach Mist ist. Das war bei Stellaris nicht so schlimm, aber auch der Fall. Die Entwickler sind aber extrem aktiv. Die liefern immer ein Update um Update raus. Na klar, es ist auch sehr erfolgreich, aber trotzdem muss man das mal schaffen. Wirklich super. Die liefern immer so ein, zwei Patches die Woche mitunter, wo irgendwie das Balancing verbessert wird. Sehr, sehr toll. Auch da wirklich Hut ab. Ja.
Aus fernen Galaxien, fernen Planeten gehen wir jetzt runter in die Kirche. Denn er sprach, aus Blut werde Wein. Oder wie ging der Spruch? Ich glaube, irgendwie in die Richtung.
Wasser werde Wein. Ja.
Aus Wasser, genau.
War quasi mein Blut und mein Blut ist der Wein, ja.
Irgendwas war da. Mag mich so düster erinnern an meine Kindheit in der Kirche als Messdiener. The Witcher.
Ja, The Witcher Blood and Wine eben ist, traurige Nachricht für alle, das letzte Add-on für The Witcher, das zweite, das ihr bezahlen müsst, das letzte für Witcher, dass die Geschichte von The Witcher jetzt endlich, dass die Geschichte von Witcher jetzt beendet. Ihr bekommt 30 zusätzliche Stunden Spielzeit in einem sehr großen neuen Gebiet, das sich irgendwie Tuisand, was auch immer nennt, mit jede Menge neuer Waffen und Quests. Im Endeffekt ist es gleiche Kost in neuen Schläuchen oder gleiche Wein in neuen Schläuchen, passt ja auch hier sehr gut. Trotzdem, und also ja, tolles Add-on gibt es für 20 Euro, 17 Euro für Vorbesteller. Und es ist das Ende der großartigen Witcher-Reihe und die war wirklich eine sehr, sehr, sehr großartige. Gerade Fans müssen das spielen. Das Ende lässt Raum für Spekulationen, sage ich jetzt mal, ohne euch mehr zu verraten. Trotz allem sagen die Entwickler weiterhin, die Geschichte rund um diesen Witcher zumindest ist auf jeden Fall vorbei. Wir hatten das schon vorher im Vorgespräch. Ich habe letztes Jahr auf der Gamescom lange mit den Entwicklern gesprochen, was sehr spannend war, und dann noch lange mit dem Chefentwickler am Abend privat getrunken. Polnischen Wodka, CD Projekt ist die Gruppe, die kommt aus Polen. Da hat er die eine oder andere Sache fallen lassen. Ich kann da jetzt auch nichts Genaues dazu sagen. Fakt ist natürlich, dass The Witcher sehr, sehr erfolgreich war und man sich schon überlegen wird, wie das irgendwie weiter ausgenutzt werden kann. Fakt ist aber doch ziemlich sicher, dass dann nichts danach mehr kommt, weil einfach dieses Buch auf Romanen basiert und diese Romane sind auch vorbei. Heißt natürlich nicht, dass es nicht Nebengeschichten oder Vorgeschichten geben kann. Fakt ist aber, dass nach hinten raus wahrscheinlich das Thema jetzt tatsächlich gegessen ist, so wie sie es halt wirklich auch ankündigen. Fans auf jeden Fall zugreifen mal an und sollten mal das Hauptspiel spielen. Das ist natürlich eh schon sehr, sehr, sehr umfangreich. Wie gesagt, gibt's für 20 Euro. Und noch ein kleiner Hinweis, Stellaris von vorher ist auch kein Vollpreisspiel, gibt es für ungefähr 30 Euro sogar. Ja.
Also beide relativ kostengünstig mit viel, viel Stunden Spielspaß.
Ganz genau.
Von den großen Spielen gehen wir jetzt auf die mobilen Spiele über. Da haben wir ja auch jeweils ein paar Dinge. Zum einen haben wir kurz einen kleinen Titel und nachher gehen wir auf den Poughkeepsie-Blog, findet ihr jeweils, wenn alles klappt, freitags oder spätestens Samstag, das Spiel oder die App der Woche. Und da findet ihr nachher ein paar. Aber gehen wir jetzt zurück zum ersten. Das ist ein Logik-Rätselspiel mit einem süßen kleinen Roboter.
Genau, die Rede ist von Mechorama. Was das genau heißen soll, weiß ich nicht. Ist im Endeffekt eben so ein Logik-Rätsel-Puzzle-Spiel, erinnert so ein bisschen an Monument Valley. Was wirklich positiv zu erwähnen ist an dem Spiel, ist einerseits der Umfang, der kommt auch durch einen eigenen Level-Editor. Das bedeutet, ihr könnt euch eigene Level bauen und euch mit Freunden sharen und so gibt es quasi unlimitierten Umfang mehr oder minder. Auf der anderen Seite hat der Entwickler darauf gesetzt, eine eigene Grafik-Engine zu programmieren, die dieses Spiel darstellt, was es einen riesengroßen Vorteil hat, dass das Spiel extrem klein und extrem schnell ist. Obwohl das so hübsch gestaltet ist, belegt das Spiel 6,5 Megabyte vor einem iOS-Device. Das ist ein Witz, das ist nichts. Ja.
Das ist sehr, sehr wenig. Vor allem, wie du sagst, mit den wirklich schönen Grafik. Ich habe mir das während der Vorbesprechung vorher geladen und drücke da gerade ein bisschen drumherum. Das ist ganz, ganz süß umgesetzt, ja.
Eben, und gerade die eigene Grafik-Engine ist wirklich positiv herauszustreichen. Mit der realisiert auch deinen Level-Editor. Anstatt dass er sich irgendwie Unity nimmt und daraus eine 500 MB App macht, hat er wirklich alles selber gemacht. Tolle Sache, noch tollere Sache. Das Spiel ist kostenlos. Ihr könnt dem Entwickler allerdings Geld zukommen lassen über In-App-Käufe. Heißt aber nicht, dass ihr das müsst. Das heißt, das Spiel ist kostenlos und zu vollem Umfang spielbar. Ein In-App-Kauf bringt gar nichts. Außer euch besseres Gewissen. Es gibt da ein paar Stufen quasi. Das heißt dann halt Supporter für 1 Euro oder Super-Supporter für 3 Euro oder wie auch immer. Ja. Ihr könnt halt gewisse vorgefertigte Beträge nehmen, die bezahlen, wenn ihr das möchtet. Und bekommt dann einfach den Entwickler. Habt davon nichts, außer das Gewissen, dass ihr einen guten Entwickler halt Geld zugesteckt habt für seine Leistung. Finde ich gerade in dem Fall auch wirklich A, ein schönes Konzept und B, auch durchaus notwendig fast. Ich habe nach einer Spielstunde ungefähr auch mein Geld eingeworfen, weil ich das super umgesetzt finde. Einerseits spieltechnisch, andererseits aber auch finanzierungstechnisch. Ja.
Dass man eben die Möglichkeit hat, das freiwillig zu spenden, ohne dass man dann eben einen Vorteil daraus zieht. Gehen wir rüber zum ersten der drei Spiele der Woche. Das war King Rabbit.
Genau, mittlerweile zum Zeitpunkt der Aufnahme ungefähr 4 Wochen her, in der 19. Kalenderwoche des Jahres, King Rabbit vom Entwickler Rare Slot. Der ist vor allem bekannt aus dem Spiel Redemption, das es schon gab. Das gab es damals eben dann gratis. Das Spiel selber gibt es seit Ende März, was sehr überraschend ist, dass so ein aktueller Titel eigentlich schon auf gratis App der Woche quasi verfügbar ist. Ist so ein Puzzlespiel, wo ihr in die Rolle eines Hasen schlüpft und quasi die Hasenprinzessin befreien müsst. Puzzle insofern, es ist so ein bisschen wie dieses Uralt-Spiel, das wahrscheinlich jeder kennt, Sokoban, wo ihr irgendwie Thron auch noch verschieben müsst, einerseits, um irgendwie euch den Weg frei zu machen und euch dann selbst nicht zu verbauen. Die Thron auch irgendwie als Brückensteine verwendet werden können. Zusätzlich gibt es halt so ein paar Gegner und Fallen und solche Dinge, die sich das Leben entsprechend erschweren. Ja, nettes Spielchen, auf jeden Fall eine tolle Aktion. Konnte man damals im Gratisladen, kann aber auch durchaus Geld dafür einwerfen, ist ein nettes Spiel.
Pull My Tongue ist das nächste.
Da bin ich ein bisschen ambivalenter. Stammt aus den Publisher-Händen Noodle Cake. Die haben Chameleon Run jetzt auch neulich noch gemacht, das sehr erfolgreich war. Pull My Tongue erinnert mich sehr, sehr stark an Cut the Rope. Wir schlüpfen nicht in die Rolle eines kleinen, grünen, süßen Drachen, sondern in die Rolle eines kleinen, grünen, süßen Frosches. Ihr kennt die Parallelen, außer Frosch und Drache ist alles gleich. Ihr müsst jetzt zwar nicht irgendwie was durchschneiden, damit der seine Süßigkeiten bekommt, sondern ihr müsst halt quasi dessen Zunge so durch den Raum steuern, dass er dann seine Süßigkeiten bekommt. Auch wenn es jetzt grundsätzlich anders klingt, ist das Spielprinzip sehr, sehr ähnlich und sehr, meiner Meinung nach fast gleich. Ja. Natürlich gibt es dann Hindernisse, natürlich ist die Zunge nicht unlimitiert lang, das heißt, das sind so quasi die Probleme. Und so spielt ihr euch durch Level und Level, um dafür zu sorgen, dass der Frosch, ich glaube Popcorn war das, sein Popcorn erhält. Warum jetzt Frösche und Popcorn zusammenpassen, weiß ich nicht. Vielleicht fressen die das wirklich gern. Ich bin kein Froschexperte. Trotzdem, ja, kostenlos kann man sicher machen. Ob ich dafür Geld werfen würde, muss ich sagen, weiß ich nicht. Da hole ich mir, glaube ich, lieber das Original von Cut the Rope. Da gibt es mittlerweile auch hunderte Varianten.
Eins nimmt mich schon ganz brennend Wunder, wie in Österreich Frösche aussehen. Die müssen ganz witzig ausschauen. Für mich ist das eher eine, wie sagt man dem, nicht Eidechse, sondern so ein Reptil. Wie heißt das? Okay. Bergamon, sowas. Aber ja, ist von Land zu Land unterschiedlich und deshalb kann gut sein, dass das in Österreich Frösche sind. Entschuldigung.
Stimmt, du hast recht, das ist ein Chamäleon. Steht sogar in meinem Artikel drin, das ist doch schon 3 Wochen her. Das ist ein Chamäleon, ja.
Chamäleon, genau das Wort habe ich gesucht.
Naja, wurscht. Kleines, grünes, süßes Tier und das ist kein Drache, weil das war ja schon in Cut the Rope. Dann ist halt ein Chamäleon. Ja. Wüsste auch nicht, dass die lange Zungen hätten. Vielleicht haben wir da der Frosch besser passt, weil er der mit den Zungen immer so bildlich die Fliegen fängt.
Die haben lange Zungen, das ist so, weil die fangen so ihre Viecher, also die Mücken und Fliegen und so weiter.
Was ist Chamäleons oder Frösche?
Beide.
Ja, eben.
Ja, Octagon. Irgendwas mit einem Achteck muss das sein.
Genau, im Spiel ist alles achteckig. Das Level als auch der Spielball, unter Anführungsstrichen, weil Ball würde jetzt voraussetzen, ist sehr rund, ist es nicht, ist im Endeffekt so ein ganz klassischer Endless Runner. Das heißt, ihr habt den Ball, der rollt von alleine und ihr müsst durch Richtungswechsel eben an der Röhre dieses Achtecks entlang Hindernisse umgehen und teilweise dazwischen auch mal durch einen Tipp auf das Display drüber springen. Klingt jetzt fürchterlich langweilig, ist es aber eigentlich nicht, weil einerseits ist er sehr, sehr schön gestaltet, wirkt sehr basic, ist eigentlich sehr nett. Auf der anderen Seite, der Soundtrack passt dazu und der hat sich auch sonst ein paar Sachen einfallen lassen. Zum Beispiel gibt es auch so tägliche Herausforderungen und sowas. Wer Endless Runner mag, auf jeden Fall zugreifen, kann man auch durchaus bezahlen, weil irgendwie ist sehr, sehr günstig normalerweise. Ist auf jeden Fall ein sehr nettes Spiel und sehr nett umgesetzt, eben durch diese zusätzlichen Spielmodi. Ja, sonst gibt es dazu nicht viel zu sagen.
Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Titel über, Lifeline-Experiment.
Ja, wie der ein oder andere sicher schon herausgefunden hat, ich bin ein großer Fan von diesen Abenteuerbuchspielen. Die ersten großen Vertreter davon waren eben Lifeline. Die schönere Umsetzung hatten wir schon im Interview. Das war Marcel und Aga mit One Button Travel, das ja auch in diese Richtung geht. Lifeline hat mittlerweile das 4. Spiel veröffentlicht. Die nutzen gerade quasi die Kuh, solange sie Milch gibt oder melken sie im wahrsten Sinne des Wortes. Ist ein schöner Titel, insofern schön, weil die Geschichte einerseits relativ viel Twists hat, andererseits extrem viel um das Thema Ethik geht. Ich kann jetzt nicht verraten, warum, weil natürlich würde ich den Story verraten und das will ich nicht, weil gerade das Spiel lebt nur von Story. Es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Story, eben mit sehr viel Twists und sehr viel Wechseln drinnen. Was mich ein bisschen stört, ist, dass es ein bisschen geführter wirkt als früher. Bei vielen Stellen hatte ich die Entscheidung, weiß ich was, A oder B und war mir sicher, dass egal was ich jetzt klicke, am Ende sowieso das Gleiche rauskommt. Was bei solchen Spielen natürlich ein großer Showstopper ist, weil es ja nur um die Entscheidungen des Spielers de facto geht und die Story halt. Auf der anderen Seite, ich war sehr, sehr schnell durch. Ich glaube, irgendwann letzte Woche, Donnerstag, kam die Info, das war ein Feiertag in Österreich. dass das Spiel verfügbar sei zum Laden. Ich habe es geladen und ich war am Samstag durch. Oder am Sonntag. Also irgendwie ist jetzt gerade ein langes Wochenende ausgehalten. Das Spiel kostet auch nur 2,99 und ich war gut unterhalten und alles passt. Also kann man jetzt echt nicht schimpfen. Auf der anderen Seite ein bisschen mehr wäre schon nicht schlecht.
Der nächste Spieletitel, Skylanders Battlecast. Hier habe ich jetzt gar keine Überleitung, weil, genau, machen Sie mal.
Alles klar. So, was ist Skylanders? Skylanders ist diese Toys-to-Life-Geschichte von Activision. Im Endeffekt heißt das, ich kaufe mir digitale Sammelfiguren und ich kaufe mir physische Sammelfiguren und bringe die dann aber in eine digitale Welt, wo ich dieses Skylanders-Abenteuer erleben lassen kann. Was ist neu, ist eben Skylanders Battlecasts für iOS und Android-Geräte. Da bringe ich jetzt nicht die Figuren direkt in das Spiel hinein, beziehungsweise schon, aber ich kriege diese Figuren als Karten quasi. Im Endeffekt eben wie Magic, also ein klassisches Deckbuilder-Spiel, nur halt eben in digitaler Form. Erinnert sehr, sehr stark an Hearthstone, auf das kommen wir dann auch gleich noch zu sprechen. Eben, wir bauen unser Deck mit den Charakteren, die wir der Reihe nach freischalten. Wir kaufen im Spiel gegen Ingame-Währung solche Kartenpacks, mit denen wir neue Aktionen und Figuren wiederum freischalten können und spielen gegen Computerspieler beziehungsweise gegen andere menschliche Spieler. Es ist sehr, sehr süß umgesetzt. Es hat eine sehr schöne, sehr lange Einzelspieler-Story, mit der ich, muss ich sagen, nicht gerechnet hätte. Es hat, wie alle Spiele dieser Art, am Anfang sehr große Balancing-Probleme, wobei auch die da sehr brav updaten und das im Endeffekt okay wird, glaube ich. Zusätzliche Charaktere?
Vielleicht mal für einen nicht ganz so versierten Gamer, was sind Balancing-Geschichten?
Heißt im Endeffekt, dass die Elemente untereinander nicht gut genug ausbalanciert sind. Bedeutet insofern, dass du halt gewisse Charaktere hast, die extrem übermächtig sind, vor allem in gewissen Kombinationen dann, ja. So nach dem Schema, die Dosis macht das Gift, und wenn ich jetzt sage, okay, ich habe diese Karte und diese Karte, dann ist das einfach in Dreierkombination unbesiegbar, weil da einfach die Kraftverhältnisse nicht mehr stimmen und das die Kraftverhältnisse behindert, blockiert, ja.
Dankeschön für die Erläuterung.
Ich habe zum Beispiel, drei extrem günstige Karten, wo ich jetzt sagen kann, okay, mit der einen Karte ich habe ein extrem billiges Monster, das macht 5 Schaden. Dann habe ich eine extrem billige Karte, die macht nochmal plus 5 Schaden und dann habe ich eine, die verdoppelt das und plötzlich habe ich da ein Monster stehen für viel zu wenig Kosten, das irgendwie 20 Schaden anrichten kann. Das funktioniert nicht. Ja. Natürlich sind die Leute immer sehr fündig und teilen solche Probleme immer sofort im Internet und der Hersteller ist dann halt immer sehr stark daran gefordert, diese Probleme wieder zu beheben. Gerade bei Spielen mit extrem vielen Elementen, die extrem stark ineinander greifen, hast du solche Probleme aber halt unheimlich oft. Ja. Mhm. Es ist wie wenn ich jetzt sage, Steinschere, Papier und dann führe ich als Viertes irgendwie noch ein, die Atombombe und die besiegt halt alle. Ne? Das ist dann halt ein Balancing-Problem, weil die Gewinnchancen sich zu stark verschieben und nicht mehr fair sind.
Poughkeepsie hat verstanden. Dankeschön.
Perfekt. Ja, natürlich kann ich solche Kartenpacks, um mehr Charaktere und Aktionen zu bekommen, auch gegen Echtwährung kaufen. Kein Wunder. Ich muss allerdings gestehen, im Unterschied zu Hearthstone ist das hier eher sogar ein bisschen im Hintergrund. Wenn ich jetzt natürlich ganz schnell loslegen will und mein ganzes Deck haben will, dann bezahle ich halt dafür, okay. Soll jeder für sich selbst entscheiden. Man kriegt aber auch relativ viel von dieser Ingame-Währung auch im Spiel durchspielen. Das heißt, ich habe bisher kein Geld eingeworfen, war weniger dazu verleitet als in Hearthstone bisher. Was mich gerade was geil ist, dass die natürlich immer sehr stark darauf gehen, dass du Geld einwirfst. Positiv überrascht, muss ich gestehen. Ja. Du kannst keine bestehenden Skylanders-Figuren, die du schon hast, in dieses Spiel einbauen, was mich sehr stört. Ich habe 30 reale Skylanders quasi, die ich auch in iOS-Spiele bisher importieren konnte. In dieses Spiel nicht. Dazu gibt es jetzt immer ein neues Format, diese Sammelkarten. Die kann ich auch im Laden offline kaufen, wenn ich mag, zu recht vernünftigen Preisen, wie ich finde. Und beim letzten Skylanders, beim Superchargers, waren auch 2 dieser Karten schon dabei. Gott sei Dank habe ich sie aufgehoben, weil ich fragte mich damals, was ich mit denen anfangen soll, weil ich kann die nirgendwo verwenden. Ne? Jetzt weiß ich wofür. Also ich hoffe auch an die Hörer da draußen, ihr habt euch die auch aufgehoben, weil diese 2 Karten könnt ihr verwenden. Es gab auch bei den alten Spielen schon Karten dabei, die schauen vom System her anders aus, die kann man leider auch nicht verwenden. In Summe, schönes Deckbilderspiel, wie immer ein bisschen kindlicher. Für Fans dieses Genres aber auf jeden Fall zugreifen. Eben Free-to-Play, die Bezahlschranke ist relativ weit hinten, unter Anführungsstrichen, kann man machen, ohne da jetzt gleich sofort Geld einwerfen zu müssen. Ja.
Die Fans dieses Genres kennen sie auch, die Mutter, zumindest die digitale.
Ja, der eindeutige Genre-Primus hier in diesen Sammelkarten-Deckbilder-Spielen ist Hearthstone, das ist von der Firma Blizzard. Wir hatten es vorher schon kurz erwähnt, das ist eben auch so ein Deckbilder-Spiel nach Magic in Offline-Vorlage. Das ist mittlerweile extrem groß und extrem beliebt. Da gibt es auch wirklich digital, also so E-Sports-Ligen nennt sich das, wo halt wirklich dann Leute sogar zuschauen und große Zuschauermengen, dass so ein Spiel sowas schafft, ist natürlich ein Wahnsinn. Die bringen mittlerweile auch zweimal im Jahr neue Updates, insofern, dass sie sehr, sehr große Updates bringen, wo es komplett neue Spielmechaniken und komplett neue Karten gibt und auch Abenteuer. Diese Updates sind kostenlos. Das aktuelle Update ist vor kurzem erschienen, heißt Das Schweigen der Götter und fügt eben so neue Götterkarten ein. Das Spiel ist mittlerweile enorm umfangreich. Ich glaube, es gibt irgendwie 400-500 verschiedene Karten. Es ist extrem schwer, so ein Deck aufzubauen. Es dürfte Ihnen offensichtlich auch bewusst geworden sein, in den sogenannten Ranked Plays, also da, wo ihr Punkte spielt, kann man jetzt immer nur die Basiskarten und die der letzten zwei Erweiterungen verwenden, weil es sonst einfach auch viel zu viel wäre. Und eben da dann wieder diese Balancing-Probleme den Hersteller quasi in den Hintern kneifen. Dann gibt es aber auch noch den Wild-Modus oder Wild-Modus, da kannst du mit allen Karten spielen. Da kommt aber auch gleich mehr oder minder der Hinweis, okay Leute, das ist halt for fun, alles gegeneinander schmeißen. Das ist es auch nicht wirklich für Wettkämpfe geeignet, wahrscheinlich, weil da eben, klar, du kannst nicht 500 Karten untereinander abstimmen, dass du für jede Karte eine Gegenkarte hast, dass das immer alles passt. Das können die nicht leisten, dafür hast du halt den Wildmodus, der ist halt Spaß. Ja. Da sind dann alle Karten drin und eben nicht nur die der letzten zwei Erweiterungen oder letzten zwei Jahre teilweise. Ist eine klare Vorgabe, kann man so machen, finde ich sehr nett. Was ich auch sehr nett finde für alle, die jetzt einsteigen wollen, ihr bekommt am Anfang relativ viel solche Kartenpacks mittlerweile geschenkt. Heißt, wenn ihr, ich glaube, 10 Missionen spielt oder 10 Kämpfe spielt, gibt es gleich 10 so Kartenpacks von dem neuen Pack quasi dazu, also von diesen Schweigen der Götter. Damit kriegt man einen sehr guten Einstieg. Ansonsten auch hier Ingame-Währung erspielen und umtauschen in Kartenpacks oder aber eben gegen Geld kaufen. Zugegeben, bei Hearthstone bekommt ihr nicht so viel Ingame-Währung wie beim gerade erwähnten Skylander Battlecast. Wobei, wenn man jeden Tag diese tägliche Aufgabe spielt und vielleicht noch ein, zwei Kämpfe zusätzlich, kann man sich auch so alle zwei, drei Tage ein Kartenpack mit 5 Karten kaufen, ohne da Geld einzuwerfen. Dauert halt länger, geht aber auch. Und ist halt ansonsten auch Free-to-Play, klar.
Gewisse Dinge im Leben, die gehen lange, brauchen Zeit. Und ja, so ist es nicht mit unserer Review-Folge hier in der Spiele-Kategorie, denn die ist somit schon fast wieder zu Ende. Wir haben noch ganz kurz so zum Abschluss, bevor wir auf den Ausblick zum kommenden Monat kommen, einen kleinen, wie sagt man denn, Exkurs, einen kleinen Ausblick, was wir so spielen. Aktuell spielen, so muss ich das sagen.
Genau, ganz kurz und zusammengefasst, ohne das groß zu bewerten. Ich habe letztes Mal nach dem Podcast gehört von einem Hörer, das ist so nett, dass du auch sagst, was du so privat spielst, weil natürlich ist es ein Unterschied. Ich spiele einerseits unter Anführungsstrichen so halb semi-beruflich, weil ich es halt muss und halt Spiele testen muss. Und an den seltenen freien Abenden, wo ich dann auch noch privat spielen mag, habe ich halt auch meine eigenen Spiele, die halt eben nicht dem Muss entsprechen, sondern dem Wollen. Und das wollen die Hörer anscheinend auch hören, welche das sind. Ganz kurz, bei mir im letzten Monat war es vor allem Stardew Valley, dieser Harvest Moon-Klon, den ich auch immer wieder schon erwähnt habe. Ich mag das einfach sehr, sehr gerne. Stellaris habe ich relativ lange gespielt, auch dann privat noch weiter, weil ich einfach weiter wollte und das fasziniert mich immer noch sehr. Overwatch für ein paar Minuten immer wieder mal so eine kleine Schießerei zwischendurch finde ich sehr nett. Ich habe extrem viel wieder mobil gespielt, das wird den Martin jetzt freuen, Stichwort Umfrage auch. da vor allem Hearthstone und Skylanders Battlecast, was wir jetzt hier auch besprochen haben. So mit der Lebensgefährtin teilweise gemeinsam ein bisschen Skylanders auf den PS4 und auf der Xbox. Und ganz selten ein wenig Doom und immer wieder auch mal mit meinen Emulatoren. Da bin ich euch noch die Erklärung schuldig, wie ihr das auf iOS-Geräten laufen lassen könnt. Die wird auch bald auf dem Blog folgen.
Ich bin ja richtig enttäuscht von all den Spielen. Es gibt einzig von Skylanders ein Review auf dem Poughkeepsie-Blog. Wink mit dem Zaunpfahl.
Ja, Hearthstone genau. Und Skylanders kommt jetzt auch noch. Wahrscheinlich schon, wenn der Podcast draußen ist, könntet ihr auf jeden Fall lesen. Zum Rest zu den großen, ja, Doom kommt auch noch der Artikel jetzt in Bälde, ne?
Genau. Ist schon online, wenn die Folge online geht. Perfekt. Oder ihr euch sie in die Ohren fließen lassen tut. Super Deutsch wieder mal. Ja, was spiele ich aktuell? Ganz einfach Instagram. Ist kein Spiel, aber da verbringe ich aktuell relativ viel Zeit. Und ansonsten nicht wirklich digitale Spiele aktuell. Ganz stark mit meinen Mädels analoge Spiele. Und da ist zurzeit das Höchste ist Der magische Zauberwald. Ist ein Spiel von Hasbro. haben wir auch einen Testbericht auf dem Poughkeepsie-Blog, könnt ihr nachlesen, wie auch überall zu allen anderen Dingen, www.geektalk.ch, da drin findet ihr den Link. Ist ein kleines Brettspiel, das ein bisschen relativ simpel ist und ich leider immer verliere gegen meine kleinere Tochter. Muss sich ändern. Ich muss dranbleiben. Der Ausblick auf den kommenden Monat. Da haben wir zwei Spieletitel und dann eine kleine, dezente Messe.
Ja, es sieht so ein bisschen so aus, als würde die Sommerpause langsam kommen, weil es aber, glaube ich, nicht an der Sommerpause liegt, sondern eher an der Ruhe vom großen Sturm. Mitte Juni findet die E3 statt, die Electronic Entertainment Expo in Los Angeles, Kalifornien.
Also eben die kleine Messe.
Genau, da. Diese kleine Minimesse mit über 400.000 Leuten, die größte Messe, die es, glaube ich, überhaupt gibt und auf jeden Fall die größte Messe der Branche. Alles, was spannend wird, wird dort berichtet werden. Wir werden euch in der nächsten News-Folge sehr, sehr viel von der E3 erzählen. Das weiß ich jetzt schon, obwohl es noch zum Zeitpunkt der Aufnahme ungefähr 14 Tage hin sind. Fakt ist, es dreht sich alles um diese Messe. Auch Veröffentlichungen halten sich anscheinend ein bisschen davor zurück. Die zwei Spiele, die wir auf jeden Fall haben werden, werden mal Mirror's Edge Catalyst sein. Das erscheint jetzt noch Anfang Juni, in ein paar Tagen quasi. Und Dead by Daylight, das ist ein PC-Horror-Spiel, das ich sehr spannend finde, weil es schon eine lange Entwicklung durch sich hat. Ich bin mir sicher, wir werden auch im Zuge der E3 vielleicht die eine oder andere spontane Veröffentlichung sehen. Gibt es mittlerweile auch, dass sich irgendwie Firmen hinstellen und sagen, ah, übrigens, dieses Spiel verfügbar ab jetzt. Ja? Mhm. Heißt, ich kann noch gar nicht so genau sagen, was mich nächstes Monat stark beschäftigen wird, weil ab Mitte des Monats wird die E3 meinen Plan sicherlich sehr stark durchschütteln. Zum Beispiel so auch letztes Jahr stellte sich Sony hin und sagt, ah übrigens, ab jetzt Drive Club mit Motorrädern, heißt Drive Club Bikes, gibt's in genau 3, 2, 1 jetzt. Und plötzlich hatte ich mein Spiel für den Monat gefunden. Ne? Insofern, ich nehme an, es wird dieses Monat auch wieder so sein. Wir können euch nicht ganz vorwarnen, was kommen wird. Ich denke, die E3 wird da sehr spannend werden. Nicht nur für die Zukunft, sondern vielleicht auch schon ab sofort quasi.
Genau, und es könnte ja auch passieren, dass du wieder ganz viele mobile Spiele spielst.
Die lassen sich sowieso nicht planen, ja.
Also, in dem Fall würde ich doch sagen, vielen herzlichen Dank für deine ganzen Themen, besser gesagt die ganzen Spiele-Reviews und ja, auf ein anderes Mal wieder.
Genau, vielen Dank an die Zuhörer, vielen Dank an dich, lieber Martin. Freue mich, für diesen Podcast jetzt endlich eine Ausrede für Spielen zu haben. ja, wird ein spannender Monat, ein spannender Sommer. Die E3 wird uns da, glaube ich, sehr, sehr viel bringen. Ich freue mich schon riesig.
Wird spannend. In diesem Fall, wie immer, wenn ihr unseren Podcast hört, morgen, mittags oder abends, wieder wünschen euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss.
Ciao.
Wir hatten es in der einen oder anderen News-Folge in den letzten Monaten mal, dass es Spiele gibt, die von Karten auf Brett gingen. Skylanders Battlecast ist ja sowas wie Magic in digital. Was ist das für ein doofer Überleitung?
Hört mehr Geek Talk.